Lass uns noch einen Moment stehen bleiben, während ich das vorlese. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und von Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und sie riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie alle gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Wo sind die anderen 9? Hat keiner daran gedacht, außer diesem Fremden hier, Gott Ehre zu geben, Danke zu sagen, zu preisen für das, was er getan hat? Dann sagte Jesus zu genau diesem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Geht, zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg wurden sie gesund. Einer kam zurück. 10 wurden gereinigt. 10 wurden geheilt. Okay, alles klar. Jetzt passiert gerade was. Einer kam wieder. 10 wurden geheilt. Einer kam wieder. Wir sind in dieses Jahr gestartet und das Thema ist Erweckung. Erweckung liegt in der Luft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl und wir merken es überall an allen Ecken und Enden, dass Erweckung wirklich in der Luft liegt. Wir hören so viele Geschichten von Menschen, die gerettet werden, von Menschen, die geheilt werden. Sei es hier in Konstanz, in München, in Düsseldorf, in Zürich. So viele Geschichten. Letzte Woche Ostern war unglaublich. Wir haben es am Morgen geteilt. Wir hatten 7.500 Menschen in unseren Gottesdiensten, Karfreitag und am Sonntag. Über 200 Menschen haben sich für Jesus entschieden. Es ist der absolute Hammer, was passiert. Lass uns niemals als selbstverständlich ansehen. Lass uns niemals als selbstverständlich ansehen, was Gott tut mitten unter uns. Du kannst die größten Erweckungsbewegungen studieren aus der Geschichte, wo Tausende von Menschen sich für Jesus entscheiden, wo Dinge passieren. Und oftmals schaut man auf andere Erweckungen und man denkt, oh, würde ich nur in der Zeit leben von Erweckung? Darf ich dich daran erinnern? Du lebst mitten in Erweckung. Was wir jeden Sonntag erleben, in so vielen Kirchen, in der ganzen Welt verteilt, ist, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass Menschen zu ihnen kommen. Die Kirche ist alles andere als tot. Wir leben mitten in der Erweckung und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine gewisse Herzenshaltung einnehmen, damit diese Erweckung nicht etwas ist, was neben uns passiert, sondern wir uns positionieren inmitten von der Erweckung. Ich glaube nämlich nicht, dass Erweckungen kommen und gehen. Ich glaube, Erweckung ist immer da. Die Frage ist nur, positioniere ich mich in der Erweckung oder nehme ich mich selbst aus der Erweckung heraus, die Gott gerade am Wirken ist? Er hat gesagt, ich werde diese Welt retten. Punkt. Da ist kein Aber, da ist kein Vielleicht. Da ist kein Wenn. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, um diese Welt zu retten. Es gibt keinen Plan B. Jesus ist Plan A, der einzige Plan, und er wird seinen Plan durchführen. Die Frage ist nicht, ob Erweckung kommt. Die Frage ist nur, ob du Teil davon bist oder nicht. Und ob wir Teil davon sind oder nicht, ist nicht entscheidend durch unsere Leistungen und wie viel wir beten und wie oft wir in die Kirche gehen und wie gut wir unser Vater unser können und wie viele gute Taten wir am Tag verbringen. Nein, das ist vielmehr hat es damit zu tun, wie wir unser Herz positionieren. Und die Frage möchte ich dir heute Abend einfach stellen, wenn wir uns diese Geschichte anhören von diesen 10 Aussätzigen, die geheilt werden und nur einer kommt zurück. Ich frage mich, wer bist du? Bist du einer von den 9, die nicht zurückkommen, oder bist du der eine, der zurückkommt? Wo positionieren wir unser Herz? 2 Dinge ganz kurz heute Abend, an die ich uns einfach erinnern möchte. Und danach können wir nochmal eine Zeit nehmen, in Anbetung gehen. Das Team hat unglaublich genial geleitet heute Abend. Das Erste, was ich tun möchte, wo ich mein Herz oder wie ich mein Herz positionieren möchte, ist, ich möchte eine größere Erwartungshaltung kultivieren. Ich möchte eine größere Erwartungshaltung kultivieren in meinem Leben. Was haben sie gesagt? Alright, die 10 sahen Jesus und sie riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Weil sie wussten, wer er war, wandten sie sich an ihn. Weil sie wussten, wer Jesus war, wandten sie sich an ihn. Darf ich dir die Frage stellen heute Abend? Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du wirklich, wer Jesus ist? Und ich rede nicht unbedingt davon, ob du ihn als Retter kennst, ob du ihn als dein Heiland angenommen hast, sondern ich spreche davon, hast du wirklich jetzt in diesem Moment ein Bild davon, wer dieser Jesus wirklich ist, wer dieser Gott wirklich ist, wie groß er ist, wie kraftvoll er ist, was er alles tun kann in deinem Leben, weißt du heute Abend. Kennst du diesen Jesus? Im Blick von all dem, was in deinem Leben gerade vor sich geht. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, dass alles nur Trümmer sind in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, dass alles gerade zusammenbricht in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du nichts mehr unter Kontrolle hast, dass Dinge schieflaufen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber inmitten von deinen Trümmern, inmitten von deinen Herausforderungen, inmitten von deiner Anspannung, inmitten von deiner Sorge, weißt du, wer Jesus ist. Friede ist nicht die, ist nicht die Abwesenheit von Problemen und von Sorgen, sondern das Wissen, dass der, der mich liebt und der auf meiner Seite ist, größer ist als alles andere, was sich gegen mich stellen kann. Du willst Frieden? Du willst innerlich berührt werden? Es ist nicht, dass nichts in unserem Leben schief läuft. Wir leben nun mal in dieser Welt. Das Königreich Gottes hat begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Die letzten Tränen werden weggewischt, wenn Jesus wiederkommt und wir alle im Himmel sind. Bis dahin müssen wir in dieser Welt leben, in dieser Spannung leben, dass das Königreich Gottes angefangen hat, dass seine Heilung angefangen hat. Aber ich lebe noch in diesem Zwiespalt von, hey, wir leben in dieser gefallenen Welt. Aber mitten in dieser gefallenen Welt weiß ich, wer Jesus ist. Meister! Hab Erbarmen mit mir. Weißt du, wer er ist? Ich will dich einfach daran erinnern, heute Abend. Wie groß dieser Jesus ist. Wie allmächtig dieser Jesus ist. Wenn wir wissen, wer er ist, dann wenden wir uns an ihn. Wenn wir wissen, wer er wirklich ist, dann verändert sich unsere Erwartungshaltung. Wenn ich wirklich weiß, wer er ist. Diese 10 wussten, wer er war. Und weil sie wussten, wer er war, kamen sie zu ihm. Das Zweite, was ich liebe, ist, sie baten nicht um Heilung. Und hör ganz genau zu. Sie baten nicht um Heilung, sondern sie baten um Erbarmen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Das Offensichtliche wäre gewesen, Gott, heil uns. Weil wenn du mich heilst, von Lepra, von der Krankheit, ist alles gut. Offensichtlich. Aber sie beten nicht für Heilung, sondern für Erbarmen, weil sie sich gedacht haben, weißt du was? Hier ist Gott, wir wissen, wer er ist, Meister, größer, höher als alles, was wir kennen, als alles, was wir verstehen. Weißt du was? Ich bete einfach, dass sein Wille geschieht in meinem Leben. Wie auch immer der aussehen soll, was auch immer der ist, hab einfach Erbarmen, schenk mir einfach Gnade, schenk mir einfach Güte, schenk mir einfach Vergebung. Mehr brauche ich gerade gar nicht, Gott. Wir sind oftmals so schnell mit einer langen Liste von all den Dingen, die wir von Gott wollen. Ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Und so oft ist das, was wir wollen, nicht das, was wir brauchen. Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Die Frage ist, ist mein Vertrauen groß genug? Ist mein Vertrauen groß genug zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich will gerade das und ich glaube, was ich gerade brauche, ist das. Aber ich vertraue dir und was auch immer passiert, dein Wille geschehe. Wir dürfen uns nicht anmaßen zu glauben, dass wir Gottes Willen verstehen. Gott ist so viel größer. Der Moment, wo wir glauben, oh Gott, ich habe dich verstanden. Jetzt habe ich raus, wer du bist. Jetzt weiß ich, wie du funktionierst. Jetzt weiß ich, wie du denkst. Das ist der Anfang vom Ende, Freunde. Wir haben keine Ahnung, wie Gott denkt. Wir haben keine Ahnung, was dein Plan ist. Deine Wege sind so viel höher als unsere Wege. Sein Verständnis so viel größer. Wir können in unserem begrenzten Denken gar nicht ergreifen, wie groß dieser Gott ist. Ich war in Südafrika im Planetarium, okay? Ich weiß nicht, warum ich in Südafrika im Planetarium war, aber wir waren im Planetarium. Wahrscheinlich war es langweilig, hat geregnet. Aber wir waren im Planetarium und wir haben die Show war eigentlich schon vorbei, aber dieser, wie nennt man den? Planetariat, Mensch, Planetenheini, also der Kerl, der die Show gemacht hat, also der, ne, der war so begeistert von den Sternen, dass er gesagt hat, hey, ich erzähle euch doch ein paar Sachen, wenn ihr wollt. Und ich, ja, alle bleiben, okay. Und dann hat er so ein paar Sachen an die Kuppel geworfen, so die Galaxien, in der wir leben, und dann ein bisschen rausgezoomt und dann die Galaxien von den Galaxien und die. Und irgendwann saß du nur noch da und dachte dir, also wie irgendjemand da stehen kann und sagen kann, es gibt keinen Gott, verstehe ich einfach nicht. Und wie irgendjemand sagen kann, ich habe verstanden, wie Gott funktioniert, verstehe ich schon gar nicht. Irgendwann müssen wir in unserem Leben an den Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, Gott, ich vertraue dir einfach. Ja, ich habe meine Wünsche. Ja, ich habe das, was ich mir vorstelle. Und es ist auch kein Problem, mit deinen Wünschen zu Gott zu kommen. Du darfst mit deinen Wünschen zu Gott kommen. Du darfst mit deinen Anliegen zu Gott kommen. Du darfst auch ganz spezifisch beten. Solange du immer im Hinterkopf hast, aber weißt du was, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Was hat Jesus gesagt? Wenn irgendwie möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Sogar Jesus hat seinen Wunsch geäußert. Ist nicht falsch, deinen Wunsch zu äußern. Manchmal sind wir so religiös und gesetzlich, oh, hoffentlich jetzt kein falsches Gebet beten. Nichts wünschen, was selbstsüchtig wäre. Glaub mir, Gott kann mit deinen schlechten Gebeten besser umgehen, als du glaubst. Okay? Gott weiß schon, wie du drauf bist. Gott ist nicht überrascht, wenn du irgendein Gebet sprichst, dann sitzt Gott nicht im Himmel und denkt sich, um Himmels Willen, Petrus, hast du gehört, was der Julian Edelman schon wieder gebetet hat? Ich meine, das ist ja grausam. Theologie, oh Mann, da muss ja... Geh nochmal auf die Bibelschule. Nein, keine Ahnung. Aber weißt du, ich meine, wir dürfen schon beten, was in unserem Herzen ist, solange wir ein Grundvertrauen haben, was sagt, aber weißt du was, ich lasse trotzdem los. Ja, das wünsche ich mir, aber here we go. Gott, du weißt es. Alles, was ich mache, ich vertraue dir. Herr, hab einfach Erbarmen. Hab einfach Erbarmen über mir, über meinem Leben. Vergib mir einfach meine Sünde. Sei einfach barmherzig mir gegenüber, dass ich dir folgen kann. Mehr will ich gar nicht, Gott. Lass uns mal da anfangen. Und es ist erstaunlich, was Gott in deinem Leben tun kann, wenn wir mit dieser Erwartungshaltung zu Gott gehen. Es ist erstaunlich, wie wir uns positionieren für sein Wirken und für seine Erweckung, wenn wir einfach sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Sie wussten, wer er war. Sie baten um Erbarmen. Sie haben quasi gesagt, ich vertraue dir. Und das Dritte, und ich liebe es, sie folgten seiner Anweisung. Sie sagen, Gott, Jesus, Meister, hab Erbarmen. Und er antwortet nicht, sei geheilt. Und er sagt, geh und zeig dich dem Priester. Und dann steht dort, auf dem Weg wurden sie geheilt. Und ich finde wirklich, das muss man sich mal wirklich durchlesen. Wir überlesen solche Dinge so schnell. Auf dem Weg wurden sie geheilt. Sie durften ja gar nicht zum Priester. Einer von ihnen, der Samaritaner, durfte überhaupt ganz und gar nicht zum Priester, weil er hat nichts mit dem Judentum zu tun gehabt. Er war ausgestoßen. Er war der Aussätzige der Aussätzigen. Also es gab 10 Aussätzige, aber es gab einen, der war noch mal mehr ausgesetzt als die 9 anderen Aussätzigen. Der war doppelt ausgesetzt. Der hat echt Loser, okay? Dumm gelaufen für ihn. Und dann sagt er, hey, zeigt euch den Priester. Und du musst dir doch denken, ja, okay, aber eigentlich darf ich gar nicht zum Priester. Und eigentlich darf ich auch gar nicht in die Nähe vom Tempel, weil ich bin unrein. Und wir lesen das und sagen, ja, aber sie waren ja geheilt, ist ja alles gut. Nee, aber auf dem Weg zum Tempel wurden sie geheilt. Hast du schon mal die Frage gestellt? Ja, wann denn? Also, ich stelle mir die Frage. Ja, wann denn auf dem Weg zum Tempel wurden sie geheilt? War das der erste Schritt? War das so, Jesus sagt, geht, und sie sagen, alles klar? Laufen los, erster Schritt, bam, geheilt. Und der Rest zum Tempel, ein Freudenstanz. Oder war es 3 Schritte? Ich weiß es nicht. Die Hälfte vom Weg? Oder war es vielleicht so, dass sie fast schon beim Tempel waren, aber immer noch nichts passiert war? Und sie erst dann geheilt wurden, als sie zum Priester kamen? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, Jesus hat gesagt, zeigt euch den Priester, und sie sind gegangen. Sind wir oder ist unser Vertrauen groß genug, dass wir einfach seinen Anweisungen Folge leisten? Auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Es gibt so manche Dinge in der Bibel, so manche Dinge, die Gott sagt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal wünscht ich mir anders. Verstehe ich nicht so. Ich glaube, es gibt so ein paar Phasen, so ein paar Blätter, so ein paar Passagen in der Bibel, wenn ich sie rausreißen könnte, ja, wäre auch nicht schlecht. Wenn ich sie einfach übergehen könnte, fände ich jetzt auch nicht so schlimm, weil wäre es viel einfacher. Aber in diesen Momenten habe ich die Größe zu sagen, alright, alles klar, aber ich vertraue dir trotzdem, weil ich weiß, dass du gut bist und weil ich weiß, dass du Gutes tust und weil ich weiß, dass du einen guten Plan für mich hast. Du hast mich nicht geschaffen, um dann mir ein kleines Leben zu geben. Du hast mich geschaffen, um mich mit Leben zu füllen, mich mit Gnade zu füllen, mich mit Hoffnung zu füllen. Du bist für mich, nicht gegen mich. Also, hey, ich vertraue dir. Du wirst es schon wissen. Wir wollen Erweckung in unserem Leben, dann müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich vertraue dir einfach. Und du hast gesagt, also ziehe ich los. Jesus hat gesagt, zeig dich dem Priester, ich zeig mich dem Priester. Wir wollen eine Erwartungshaltung, ich will eine Erwartungshaltung kultivieren, die mir hilft dabei, mein Herz zu platzieren inmitten von dem, was Gott gerade tut. Ich will mich daran erinnern, wer er ist. Ich will vertrauen, dass er weiß, was ich brauche. Und ich will seinen Anweisungen Folge leisten. Einfach ihm nachlaufen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich ihn liebe und weil ich glaube, dass er mein Bestes möchte. Lass uns Religion niemals reduzieren auf, ich beweise Jesus, wie sehr ich ihn liebe, indem ich tue, was er von mir will. Sondern lass uns das dann vielmehr so leben, ich weiß, dass er mich liebt und dass er das Beste für mich will, deswegen versuche ich ihm zu folgen, so gut ich kann. Das ist kein Muss, das ist ein Will. Und dann platziere ich mich genau mitten in dem Zentrum von dem, was Gott tun möchte. Und Erweckung kann lebendig werden in meinem Leben. Das Erste, was ich möchte eine größere Erwartungshaltung kultivieren in meinem Leben. Und das Zweite, ich möchte ein neues Level von Dankbarkeit in meinem Leben kultivieren. Ich habe gerade eben erzählt, einer von ihnen kam zurück. Interessant zu sehen, wer zurückkam. Der ganze Punkt dieser Geschichte ist eigentlich, um hervorzuheben, wer zurückkam und wer nicht zurückkam. Es waren 9 Juden, 9 Aussätzige, die vertraut waren mit den jüdischen Gesetzen, die vertraut waren mit all dem, die religiös waren vermutlich, die all die Tradition und all das kannten. Und es war ein Samaritaner, der keine Ahnung von nichts hatte. Nicht religiös. Es waren 9, die vertraut waren mit Gott, vertraut waren mit der Tora, vertraut waren mit Gottes Willen, vertraut waren mit all dem, groß geworden sind im jüdischen Brauchtum und einer, der nichts von dem kannte. Und wer kam zurück, als Gott ihn berührt hatte? Der, der keine Ahnung von nichts hatte. Die 9, die aufgewachsen waren im jüdischen Brauchtum, die sich daran gewöhnt hatten, dass Gott wohl Großes tut, hielten es nicht für notwendig, zurückzukommen und Gott die Ehre zu geben. Manchmal kann Religion und Gesetzlichkeit uns dazu bringen, uns unserer Dankbarkeit zu berauben. Und diesen Sinn, wir verlieren diesen Sinn der Erweckung, diesen Sinn des Besonderen, dieses staunende Herz, was sagt, wow, Gott. Ich meine, allein die Tatsache, was vorhin passiert ist, wir standen, das Team hat geleitet, es war gar nicht geplant, dass sie den Song machen, sie haben ihn einfach angefangen. Die Tatsache, dass wir hier stehen in der Gegenwart Gottes, wow. Ich meine, crazy. Mit all dem, was du heute Mittag gedacht hast, mit all den Gedanken, die du heute im Verlauf des Tages schon gedacht hast, wirklich du in der Gegenwart Gottes? Ehrlich? Ha. Ja, aber ist so. Was für ein Wunder. Sind wir noch dankbar? Oder haben wir uns gewöhnt an die Gegenwart Gottes? Ist es etwas, was selbstverständlich geworden ist? Oder kultivieren wir diese Dankbarkeit? Dieses, hey, come on, wow, du hast was gemacht. Und ich komme zurück zu dir. Und ich will Danke sagen. Und ich will es nicht als selbstverständlich ansehen, dass ich oder dass mir deine Gnade zuteil wird. Ich möchte, dass Erweckung in meinem Leben ist und ich möchte, dass Erweckung in meinem Leben bleibt. Und mein Schlüssel dafür ist, dass ich ein dankbares Herz behalte. Manchmal sind wir so schnell und sehen all die Dinge, die Gott nicht tut und all die Dinge, die wir uns wünschen, die nicht passieren. Wenn wir es lernen, eine Dankbarkeit zu kultivieren in unserem Leben, dann sehen wir auf einmal all die guten Dinge. Es gibt so viel mehr gute Dinge, als du denkst. Gott tut so viel mehr, als du glaubst. Wir sehen es nur manchmal nicht. Aber der Moment, wo wir sagen, komm mal, ich konzentriere mich jetzt mal auf all das Gute, was Gott mir in meinem Leben schon getan hat, dann wird es dir wahrscheinlich peinlich werden. Wahrscheinlich wirst du irgendwann, das wird dir peinlich werden, dass du dich jemals beschwert hast. Wenn du mal eine lange Liste machst von all dem, was Gott für dich schon getan hat. Und eigentlich kannst du nur dastehen und sagen, sorry, ich bin schon still. Ich sag eigentlich nichts mehr. Weil du bist unglaublich gut. Lass nicht zu, dass Religion und Gewohnheit uns dazu bringen, nicht mehr zurückzukommen zu ihm. Eine Dankbarkeit möchte ich kultivieren. Dankbarkeit führt uns immer wieder zu Jesus zurück. Dankbarkeit führt uns immer wieder zu Jesus zurück. Hier ist meine Frage an dich. Hast du mehr Interesse an dem, was er für dich tun kann, oder an ihm? Hast du größeres Interesse an den Geschenken, die er dir gibt, oder an dem, der die Geschenke macht? Was willst du wirklich? Willst du, dass Gott in deinem Leben Wunder macht oder willst du ihn kennen? Ich habe morgen die Geschichte erzählt, wenn ein Mann einen Heiratsantrag macht und auf seine Knie fällt und die Schachtel aus seiner Tasche rausholt und die Box aufmacht und der Ring kommt zum Vorschein. Hier ist die große zentrale Frage für alle Frauen, die mir lauschen in diesem Moment. Was ist wichtiger? Der Ring oder der Mann, der dir diesen Ring schenkt? Ich lasse einfach mal so im Raum stehen, du musst die Frage nicht beantworten. Wenn du schon verheiratet bist und der Moment schon vermasselt wurde, kein Problem. Einfach geradeaus gucken und so tun, als würdest du nichts hören, okay? Alles klar. Wenn du der Mann bist, der den Ring nicht geschenkt hat, alles auch einfach geradeaus gucken. Geradeaus gucken, okay? Es wird alles gut. Du bist wichtiger als dieser blöde Ring. Und alle Männer sagen, danke. Aber ich glaube, Dankbarkeit führt uns immer wieder zurück zu Jesus, immer wieder zurück zu ihm. Es gibt diese Geschichte, ich will sie kurz erzählen, damit schließe ich, glaube ich, auch. Es gibt die Geschichte von einer Frau, ich habe das in einem Buch gelesen, und sie ist jeden Morgen an einer, mit der Straßenbahn gefahren. Und an dieser Straßenbahn, an dieser Station war eine Bettlerin, die jeden Morgen da war. Und diese Frau ist einfach immer hin und hat jeden Tag ihr ein bisschen was gegeben, jeden Tag. Und das war für ein paar Jahre so. Jeden Tag hin hat der Frau was gegeben, die war jeden Tag da. Und auf einmal, eines Tages, war diese Frau, diese Bettlerin, auf einmal war sie nicht mehr da. War einfach verschwunden, vom Erdboden verschwunden, nicht mehr da. Und alle, die an dieser S-Bahn-Station waren, haben sich gefragt, weil sie alle kannten diese Frau. Und okay, sie ist nicht mehr da, keiner wusste, wo sie war. Und das ging ein, zwei Jahre und auf einmal kam sie wieder zu dieser S-Bahn-Station. Auf einmal war die Frau, die Bettlerin, stand wieder da, aber sah komplett anders aus. Sah einfach verändert aus. Und dann ist diese Frau auf sie zugegangen und wollte etwas geben. Und dann meinte die Bettlerin zu ihr, nein, nein, heute ist andersrum. Und hat einen Donut aus ihrer Tasche gepackt. Und hat dieser Frau den Donut gestellt und gesagt, ich habe mittlerweile einen Job bekommen. Und ich habe eine Wohnung und mir geht's gut. Ich bin einfach nur hier am Bahnhof gekommen, um Danke zu sagen für all die Jahre, in denen du dich um mich gekümmert hast und mich nicht übersehen hast. Dankbarkeit hat sie zurückgeführt zu den Menschen, die sie über Jahre beschenkt hatten, weil ihr es wichtig war, etwas auszudrücken. Und ich finde, das ist so eine wunderbare Geschichte, wo wir so viel von lernen können. Dankbarkeit fordert und fördert Beziehung. Den Wunsch nach Nähe, den Wunsch nach Interaktion, den Wunsch nach diesem Miteinander. Wenn du nicht dankbar bist, dann willst du einfach nur haben. Wir alle wissen es, alle Eltern im Raum wissen es. Wenn du Kinder hast, die nicht dankbar sind, die wollen einfach nur haben. Aber wenn du Kinder hast, die wirklich dankbar sind, dann ist, da ist eine Beziehung, da ist ein Miteinander. Du kannst das Leben ganz anders genießen, wenn eine Dankbarkeit herrscht. Hey, komm mal, lass uns als Church dankbar sein. Ich glaube, wir würden unser Leben so viel mehr genießen, wenn wir dankbar sind. Und wir würden die Gottesdienste so viel mehr genießen, wenn wir dankbar sind. Du würdest deine Freundschaften so viel mehr genießen, wenn du dankbar wärst. Dein Team wäre so viel besser, wenn du einfach dankbar wärst. Deine Kleingruppe wäre der absolute Brüller. Dein Kleingruppenleiter wäre der Beste, der es gibt, wenn du einfach nur ein bisschen dankbar wärst. Dankbarkeit führt dich immer wieder zurück zu ihm. Und mein letzter Punkt. Dankbarkeit führt nicht nur zu äußerer Heilung, sondern zu innerer Wiederherstellung. Jesus sagte zu diesem Mann, dein Glaube hat dich gerettet. Vorher sagte er, sind nicht 10 gesund geworden? 10 sind gesund geworden. Das Wort für gesund, was er dort benutzt, ist katharizo und das bedeutet aus dem Griechischen und das bedeutet so viel wie reinigen. Reinigen, säubern. Das Wort, das er zum Schluss benutzt, zu diesem einen Samaritaner zurückkam, war, dein Glaube hat dich gerettet. Das Wort, was hier benutzt, ist nicht katharizo, sondern ist so, was so viel heißt wie ganz gemacht, wiederhergestellt, gerettet, vollkommen erneuert. Und ich glaube, wenn wir zurückkommen zu ihm und wenn wir suchen diese Beziehung mit ihm, dann können wir von Gott so viel mehr bekommen als nur äußere Heilung, sondern innere Wiederherstellung. Gott hat mehr Interesse daran, dass dein Herz vollkommen hergestellt wird, dass dein Inneres vollkommen hergestellt wird, als dass äußerlich Dinge passieren. Aus dem Inneren heraus wird dein Äußeres sich verändern. Wir wollen, dass Erweckung in unserem Leben bleibt, richtig? Wir wollen, dass Erweckung als Teil von dem bleibt, was wir tun, was wir haben, was wir erleben. Lass uns positionieren, indem wir erstens eine Erwartungshaltung haben, die sagt, ich weiß, wer du bist und ich vertraue dir. Und zweitens, und ich bin so dankbar für all das, was du tust und meine Dankbarkeit wird mich immer wieder in deine Arme treiben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Können wir gemeinsam aufstehen? Wo auch immer du bist. Lass mich einfach für dich beten. Können wir unsere Hände heben? Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der hier ist. Und wir wollen einfach sagen, dass wir dankbar sind. Wir sind dankbar für das, was du tust. Dankbar für das, was du jetzt in diesem Moment tust. Danke, dass du Erweckung hast, dass du Leben hast, dass du Fülle hast im Überfluss für uns. Heute Abend wollen wir dir sagen, wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Wir vertrauen, dass du es besser weißt als wir. Und wir suchen nicht das Geschenk, sondern wir suchen den Schenker. Wir suchen dich. Wir wollen eine Beziehung mit dir. Weil wir wissen, dass eine Beziehung, eine Freundschaft mit dir zu noch mehr Leben führt, zu noch mehr Kraft führt, zu noch mehr Segen führt. Wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Dass wir nicht es als gewöhnlich, als selbstverständlich ansehen wollen, wie gut du zu uns bist. Sondern ich bete, dass unser Leben geprägt ist von dieser Dankbarkeit. Und dass diese Dankbarkeit uns immer wieder in deine Arme treibt.